Das ist alles nur geklaut.
Ejo, ejo. Okay. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Podcast Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Staffelfinale. Hättest du gedacht, dass wir so lange aushalten miteinander?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Okay, ich auch nicht.
Ich hab gedacht, nach zwei Folgen ist Schluss.
Da haben wir keine Lust mehr, hast du gedacht, ne? Ja, Staffelfinale, was das heißt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Und es ist auch ein großes Thema. Und es ist auch ein Thema, das ich eigentlich von Anfang an, als wir damit angefangen hatten, machen wollte.
Das war dein großes Thema.
Das war mein großes Thema, was ich haben wollte. Paul is Dead hatten wir ja gemacht. Das wollte ich unbedingt haben und das, was wir jetzt besprechen. Und wir sprechen über?
Über Plagiate in der Rock- und Popmusik.
Plagiate in der Rock- und Popmusik, genau. Ich habe überlegt, wie wir anfangen können und es ist so, zumindest ist das meine Erfahrung, dass wenn ein neues Lied rauskommt, zum Beispiel bei YouTube ein Musikvideo dazu ist, dass ganz häufig irgendwie drunter steht, ach, das klingt doch so wie. Oder die lassen sich auch nichts mehr Neues einfallen, weil es ist doch eigentlich 1:1 der Song XY. Du bist für die Vergangenheit zuständig, Papa.
Ja,
wie war das denn damals?
Wie meinst du, wie damals?
Ja, du hast ja mal geguckt, was es so an Plagiatsfällen in deiner Musikrichtung, in deinem der Musik gegeben hat, die du hörst, oder nicht? Oder womit wolltest du anfangen?
Ja.
Oder sollen wir erstmal generell darüber reden, was ein Plagiat ist?
Ja, ich will schon vorschlagen, dass wir eben kurz erklären oder du erklärst ganz kurz.
Genau, das nimmt schon mal die Hälfte von meinem Skript weg dann. Ja, also was ist ein Plakat? Ab wann, Plakat.
Ich hab ja auch gesagt, kurz.
Ja, so kurz ist das nicht. Also okay, Definition von Plagiat kann ich eben kurz machen. Also das ist ganz kurz. Der Duden, ich habe geguckt, was der Duden im Internet schreibt. Und der schreibt, Achtung, Zitat vom Duden, unrechtmäßige Aneignung von Gedanken, Ideen oder Ähnlichem eines anderen auf künstlerischem oder wissenschaftlichem Gebiet und ihre Veröffentlichung. Oder auch Diebstahl geistigen Eigentums.
Das, ja, das sagt doch schon alles.
Sagt der Duden. Genau, was ein Plagiat ist. Gab es denn früher auch schon Plagiatsfälle? Also, letzten paar Jahren war ja hier, also war ja in der Musik ganz viel los. Da ist ja auch andauernd der Künstler oder die Künstlerin wirft der anderen Künstlerin oder sowas vor, das geklaut zu haben. Die Leute werfen irgendwas vor. Wie war es denn?
Ja.
Vor dem digitalen Zeitalter.
Also, ich spreche mal jetzt von den 60er Jahren.
Ja.
Und da war immer schon, wie soll man sagen, die Rede davon, der Song klingt so wie ein anderer Song, aber so ein richtiges Gerichtsverfahren mit Strafe und so weiter, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das jetzt irgendwie was war.
Also das ist richtig vor Gericht, du meinst so,
ja,
also
wüsste ich jetzt,
gibt ja ganz viele Schlichtungen, weil man ist sich irgendwie außergerichtlich einig geworden, da gibt es ja einige Sachen, aber dass es richtig zu einem Verfahren gekommen ist, das gab es weniger.
Glaube ich nicht, also habe ich jetzt so nicht im Gedächtnis, das heißt zwar nichts, aber
aber da gab es doch wahrscheinlich auch irgendwie Plagiatsfälle.
Ja, es gab zum Beispiel von den Rolling Stones den Song The Last Time, das Anfangsriff, soll abgekupfert sein von irgendeinem Lied. Ich weiß jetzt nicht von welchem, kann man ja mal nachschauen. Auch die Beatles selber hatten I Feel Fine, diesen Riff.
Mhm.
Sollte auch schon mal irgendwo gegeben haben. Ja, und auch Satisfaction sogar, den Riff. Hatte ich mir dann auch mal, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall mir dann mal angehört, die Sachen. Ja, Ähnlichkeit ist wohl da, aber im Endeffekt ist halt nur der Riff und aber andere ist ein anderer Text und andere Melodie.
Ja, aber was dann wie, das rede ich nachher noch drüber.
Wolltest du drüber reden?
Da ist kompliziert.
Aber ich weiß auf jeden Fall nicht, ob da jetzt irgendwas gerichtlich gewesen ist.
Also ich sag mal so, ich weiß zwei Sachen, weil du gerade die Beatles sagtest, wo ich gedacht hätte, okay, die willst du auf jeden Fall, wo ich jetzt davon ausgehe, auf die willst du auf jeden Fall eingehen.
Das werde ich gleich noch eingehen. Aber der erste große Fall, der wirklich Schlagzeilen in der ganzen Welt gemacht hat.
Genau, war Wolfgang Amadeus Mozart, der damals hingegangen ist, in der Kirche irgendwo gesessen hatte und dann einfach aufgeschrieben hatte, welche Noten er hört von dem Organisten und ist dann nach Hause gegangen, hat nachgespielt. Irgendwo habe ich das mal sowas gelesen. Entschuldigung.
Nee, aber ich meinte jetzt hier den Song von George Harrison, My Sweet Lord.
Ja, genau, das war nämlich einer von den Sachen, wo ich dann gedacht hätte, dass du da auf jeden Fall drüber reden wolltest.
Der Welthit von 1970.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt im selben Jahr noch war oder ein Jahr später. Auf jeden Fall meldet sich der Komponist oder der Manager, glaube ich, von einer Gruppe des Chiffons, eine Girl Group aus den USA. Die hatten einen Song gehabt, der war sogar Nummer 1 in Amerika. Mhm. Der hieß He's So Fine. Mhm. Da sagte der, das ist dieselbe Melodie wie My Sweet Lord. George Harrison sagte halt immer, also George Harrison hat gesagt, er kennt den Song nicht, dann muss Zufall sein.
Ja.
Ja, und dann, der andere war, der war so überzeugt davon, dass er geklaut ist, dann ging es vor Gericht.
Weißt du denn, von wann der andere Song ist, von den Chiffons?
Der ist von 1963, also gut 7 Jahre vorher.
Ja.
Mhm. Ne, also die Leute von den Chiffons, die Gruppe gab es damals, glaube ich, schon gar nicht mehr, 1970.
Aber es gab Leute, die Rechte an der Musik hatten, ne?
Genau, die hatten Rechte oder die wollten halt Kohle machen.
Ja.
Und dann ging es halt vor Gericht.
Ja.
Was natürlich, ich weiß jetzt auch keine Jahreszahlen, aber es hat sich, glaube ich, mindestens 6-7 Jahre hingezogen alles. Ja. Und ich wollte nur kurz dazu sagen, das Interessante an der Sache ist nur, dass George Harrison hatte den Song Ende 1969 komponiert, hatte aber lustigerweise einen anderen Song im Kopf gehabt. Und zwar Oh Happy Day. Das war auch ein riesiger Gospel-Song. Sowas, er hat das zumindest gesagt.
Also, als er das Lied geschrieben hatte, hatte Oh Happy Day im Kopf gehabt.
Genau, er wollte so
quasi. Und für ihn wäre es also logischer gewesen, wenn es damit Probleme gegeben hätte. Ich weiß ja nicht, inwieweit
zum
das
Beispiel,
allgemein gut war, der Song, also inwieweit das normaler Kirchensong ist, in Anführungszeichen. Aber dass es eher damit Probleme gegeben hätte, als mit einem anderen Lied, was er in dem Fall, wie er sagt, nicht kannte.
Ja. So kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Weil der Song ist ja auch, Happy Day ist ein Gospel-Song.
Ja.
Und My Sweet Lord ist eigentlich auch ein bisschen Gospel.
Und wenn ich jetzt gerade so im Kopf durchgehe, ich verstehe, was er meint.
Ne? Aber der Schuss kam von einer anderen Seite.
Ja.
Und dann
ging es vor Gericht, hast du gesagt.
Ging vor Gericht, aber ich wollte noch was anderes dazu sagen. Also. Und zwar, dass der George Harrison an diesem Prozess und der ganze Geschichte drumherum fast zerbrochen wäre.
Ja, da habe ich auch noch was nachher.
Er sagte dann zum Beispiel in einem Interview 1979 hat er erzählt, dass er sich kaum mehr traute zu komponieren, weil er immer dachte, oh, was ich jetzt schreibe, hat es doch schon mal gegeben.
Ja.
Ne? Das war also eine sehr schlimme Zeit für ihn gewesen.
Ja, also ist interessant, weil das, was von dem, was du gerade sagst, werde ich nachher auch ein paar Sachen haben, die dann auch fast 1:1 wieder so sind. Ist ja generell, aber kommen wir später dazu, wenn es um Plagiate an sich geht. Aber ist ein schwieriges Feld mit Plagiaten und Kunst und alles in der Richtung.
Und da muss man auch noch dazu sagen, dass es nur um Kohle ging, also um Geld. Kann man sich vorstellen, weil nämlich dieses Lied hat er eigentlich für Billy Preston geschrieben. Billy Preston war ein alter Mitstreiter von den Beatles auch.
Ja,
wir hatten schon mal erzählt.
Einer von den vielen fünften Beatles.
Genau, und der hat auch bei der Gebäckstasche mitgespielt.
Genau, ja.
Und ist auch der einzige Studiomusiker oder Mitmusiker, der auch genannt wurde.
Ja.
Auf der Single sogar. Get Back Single steht da drauf. The Beatles with Billy Preston.
Ja.
Also ein guter Kumpel. Und der hatte auch dann mit ihm produziert ein paar Lieder.
Mhm.
Und da sagt, oh, der Song, der passt für dich besser.
Mhm.
Nimm den mal auf. Und kam sogar als Single raus.
Also ist erschienen, vorher schon.
Als Single vorher, bevor Harrison den Song rausbrachte, ist er erschienen. Und da kam überhaupt keine Reaktion.
Ja.
Okay, man muss dazu sagen, der ist jetzt nicht gerade erfolgreich, obwohl der Song fast genauso genauso ist, ne?
Ja.
Aber der war nicht erfolgreich, ja. Und dann hat man halt, ja, okay.
Ja, es kann, klar, also wird auch damit zusammenhängen, dass wahrscheinlich dann mehr rauszuholen war, als dann George Harrison gemacht hatte. Aber dass George Harrison angeklagt wird dafür, das hängt natürlich damit zusammen, dass, weil er den Song geschrieben hat.
Weil er ihn geschrieben hat und weil er so erfolgreich war, sag ich mal.
Ja, also da, entweder sind sie dadurch erst darauf aufmerksam geworden oder die haben natürlich dann gedacht, okay,
das nehme ich an.
Es lohnt sich, das Risiko einzugehen, vor Gericht zu gehen.
Aber das sind Spekulationen.
Also, kann natürlich auch sein, dass sie gar nicht davon, wenn du sagst, das wäre einer der ersten großen Gerichtsprozesse in der Richtung gewesen, dass natürlich nicht davon ausgegangen sind, dass es vor Gericht geht, sondern dass man eine außergerichtliche Einigung bekommt und dann hast du allein schon dadurch Gewinn gemacht. Dass halt gesagt wird, ja, okay, dann bitteschön, dann werdet ihr genannt und bekommt Lizenzen. Oder hier habt ihr 100.000 Pfund und sowas und hier viel Spaß damit oder so. Dass man auch eher damit gerechnet hatte und dass man gar nicht erwartete, dass es vor Gericht gehen würde.
Kann sein, dass er...
Da waren sie wahrscheinlich dem selber überrascht. Also ich war aber, ich weiß es nicht.
Also ich habe jetzt auch jetzt nicht alles mehr so im Kopf und im Gedächtnis, aber am Ende haben sie sich doch geeinigt.
Also okay, sie haben sich geeinigt.
Haben sich geeinigt. Interessanterweise hat er dann, ich glaube, jetzt will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber nochmal nachrecherchieren, glaubt, George Harrison hat den Musikverlag aufgekauft.
Also von den Chiffons da. Ja,
von den Chiffons da.
Quasi, die ihn quasi angeklagt hatten. Ne?
Aber das ist jetzt nur, kann doch nur ein Gerücht gewesen sein.
Ja, okay.
Auf jeden Fall ist das so, dass dann der Name von dem Komponisten von den Chiffons-Lied nicht dabei stand bei den Liedern.
Also auch bei späteren Veröffentlichungen nicht?
Auch nicht, nee.
Okay, dann also, keine Song-Credits gekriegt.
Was bei anderen Sachen, die ich vielleicht noch erzählen kann, nachher der Fall gewesen ist.
Ja, ja.
Ne, da mussten die halt den Ursprungskomponisten mit angeben.
Ja.
Ne. Ja, das war der große Fall. Und dann hatte George Harrison 1976 eine Single rausgebracht, der hieß This Song. Und da in dem Song geht es auch um die Gerichtsverhandlungen und dann,
also,
dass er dann...
Und der wurde dann auch wegen Plagiaten dann irgendwie?
Nee, da hat er...
Das wäre eine ganz schlimme Ironie gewesen.
Da hat er praktisch in dem Song so viel reingebracht, dass man praktisch 100 Leute verklagen müsste oder so ähnlich.
Also, okay. Okay, ja, verstehe.
Und dann gab es auch noch eine Fernsehsendung. Da hat er auch einen Song gebracht. The Pirate Song.
Ja, dann ist doch die Nummer mit Eric Idle da, ne?
Ja, mit Eric Idle.
Von den Monty Pythons.
Den Monty Python zusammen.
Monty Pythons, ich weiß nicht, aber ja.
Ja,
Wie die ausgesprochen werden, so meine ich das.
Pythons, weiß ich nicht.
Pythons, ja, ich sage immer Monty Pythons.
Wir sagen ja Python, das ist ja Python-Schlange,
genau,
ne?
Aber ist ja TH, aber egal.
Da hat er da auch so eine schöne Persiflage gemacht.
Ja.
Dieses Geklaue da. Ne? Das war die Geschichte mit dem George Harrison-Song.
Das war George Harrison, ja, okay. Dann hast du gerade jetzt noch mehr.
Ja, und wenn wir jetzt gerade bei den Beatles sind.
Ja, genau. Das ist der andere Fall, den ich noch im Kopf
hatte. John Lennon bekam auch ein.
Chuck Berry?
John Lennon bekam von Chuck Berry selber nicht, aber...
Aber halt, ja, die halt seine Sachen dann da, ja.
Ich weiß jetzt nicht, und zwar war es ein gewisser Levy mit Nachnamen.
Mhm.
John Levy, glaube ich.
Kann sein.
Oder, mal nachschauen. Der hat sich, ich wollte schon gerade sagen, beschwert, und dann, der hat sich John Lennon vorgenommen mit dem Lied Come Together.
Ja, weil das hatte ich nämlich auch im Kopf gehabt, ja.
Und zwar wegen der ersten Zeile, hier comes, old flat top.
Ja, genau, also da wäre der Text zum Teil geklaut und aber auch irgendwie Rhythmus, also auch was an der Musik selber und so.
Und ein bisschen Melodie, und zwar von dem Song, von dem Chuck Berry Song, You Can't Catch Me.
Ja. Ja.
Finde ich, ich muss ehrlich gestanden sagen, sehr übertrieben. Song ist geklaut, nur weil eine Zeile ist.
Mit Lyrics habe ich mich weniger beschäftigt, aber...
Jahre vorher hat nämlich John Lennon einen Song komponiert und die Beatles auch mal aufgenommen, der heißt Run for Your Life.
Mhm.
Und zwar kommt da eine Zeile vor, You better run for your life. Auf jeden Fall hatte der in dem Song Run for Your Life auch eine Zeile übernommen von einem Elvis-Hit.
Mhm.
I'd rather see you dead, little girl.
Mhm.
Und da gab es anscheinend keine Reaktion von den Schreiberlingen des Elvis Presley Songs.
Ja.
Ne, also
Ja, aber...
Manchmal ist das so, manchmal ist das
ja,
so.
Ja, wo kein Kläger, da kein Richter.
Weil ich habe nämlich auch noch andere Sachen, wo das auch so war, ne?
Ja, aber wie gesagt, wo kein Kläger, dann da wird auch nichts gemacht. Also wenn dann niemand hingeht und sagt, ja, du, dann passiert auch nichts. Es ist selten, dass die Musiker direkt irgendwie sagen, du hast von mir geklaut. Das sind meistens Externe, genau, die dann irgendwie Recht an den Songs haben oder vom Verlag oder sowas. Oder Erben habe ich nachher ein paar Sachen. Ich habe einen Fall, das sind die Musiker direkt am Streiten, aber sonst ist wenig in der Richtung. Es sind meistens irgendwelche Dritten, die das dann machen. Und um der Einfachheit halber wird das auch meistens außergerichtlich irgendwie geklärt. So 7, 8 Jahre sind normal, bis das dann dauert, bis es dann vor Gericht ist. Und dann hast du dann auch diesen medialen Umgang mit dem ganzen Kram und halt diese psychische Belastung und sowas. Da wird dann einfach zum Teil gesagt, ja, hier hasse.
Genau, und John Lennon hat sich dann mit dem anderen so geeinigt, dass er für eine LP, die er dann irgendwann mal machen will, ein paar Songs von Chuck Berry aufnimmt. Und dadurch bekommt er ja der Chuck Berry ja auch Geld und
ja,
dieser Levy wahrscheinlich auch noch
ja,
Geld.
Ja.
Dann war die Sache auch...
Genau, und mit Chuck Berry gab es ja kein böses Blut, weil da gibt es ja ein paar Auftritte von
ja,
denen
genau,
zusammen und so. Genau, nee, weil aber auch Come Together, und ich meine, es ging auch um diese diese erste Zeile, die sehr nah an dem, oder die auch fast schon referenzierend von der Zeile von Chuck Berry ist.
Ja.
Und ich meine auch Rhythmus ist auch irgendwie ähnlich oder irgendwas war, es ist mehr als nur das. Und aber durch diese Textzeile wurde halt gesagt, okay, das ist ja ein Plagiat.
Finde ich ein bisschen übertrieben, weil es ist ja nur eine Textzeile. Aber
ja.
Ne?
Hast du noch mehr?
Ja, ich habe noch mehr. Jetzt wolltest du noch was.
Ja, weil ich werde eine Zeit lang beschäftigt sein. Da bin ich ganz ehrlich, habe ich dir vorab auch schon gesagt. Ich bin in ein Kaninchenloch reingefallen. Weil, okay, wir haben jetzt ein paar Beispiele von Plagiaten, die hast du ja genannt. Jetzt ist aber die Frage, ab wann gilt etwas als Plagiat? Der Grundgedanke ist, ich kann jetzt nicht hingehen und zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt Let It Be auf und schreibe meinen Namen drunter. Und nenne jetzt Paul McCartney nicht und John Lennon nicht und sowas. Ne? Also, ab dem Moment hast du ja ein Plagiat, dass du dann irgendwas machst von jemand anderem und schreibst deinen eigenen Namen drunter. Aber macht ja normalerweise ja keiner. Also es gibt ja und so, ne? Also das ist ja, wird ja nicht gemacht, aber dann muss dann leider auch von am Ende von Fall zu Fall unterschieden werden. Also es gibt meistens werden herangezogen Melodie, Rhythmus, Sounddesign, also weil wir hier von Musik reden, also Sounddesign. Und auch der Gesamteindruck von diesem Song, ist er jetzt eigentümlich oder ist er eher gängig? Das wird unterschieden, das ist dann die große Frage. Also ist es irgendetwas, was diesen einen Song so besonders macht? Oder ist es eigentlich ein Element, was bei jedem zweiten Song oder so vorkommt? Das wird dann nachher vor Gericht gestellt. Und das ist halt auch schwer, das wirklich zu unterscheiden. Also Experten werden rangezogen, die mittlerweile auch Software, die halt dann automatisch eine Notation, also Noten auswerfen, die man dann nebeneinander legen kann. Es gibt auch Software, die zum Beispiel dieses Sounddesign analysiert und dann auch sagt, okay, eine Ähnlichkeit von so und so viel Prozent und sowas. Das sind so Hilfestellungen, mit denen sich nachher das Gericht irgendwie auseinandersetzen muss. Mir wird ein Plagiat vorgeworfen. Ich habe nur zwei Möglichkeiten, um das zu entkräften. Also eine Möglichkeit ist halt beweisen, dass dieser Aspekt, der ein Plagiat sein soll, ne, also zum Beispiel Rhythmus, Melodie oder Akkordfolge, gar nicht schützenswert ist, indem ich sage, okay, der Song oder das Originalwerk, was mir vorwirft, geklaut zu haben, ist von 1970, aber ich habe hier zwei Lieder aus den 60er Jahren, die exakt eine sehr ähnliche oder gleiche Melodie haben. So quasi nach dem Motto, okay, du wirfst mir das vor, warum hat es denn die Person gemacht, die 10 Jahre vor dir den Song rausgebracht hat, warum hat die das nicht gemacht? Da gibt es ja den Fall, den du mir mal nanntest mit den Kings und Green Day. Ne? Also Green Day, die wurden angeklagt für ihren Song Warning, dass der geklaut sein soll. Von einem Musiker namens Colin Murray. Der hat gesagt, ja, der Song Warning, der klingt genauso wie mein Song, das ein paar Jahre vorher rauskam, mit dem Namen Never Got the Chance. Der Witz bei der ganzen Sache ist halt bloß, dass dieser Never Got the Chance sich sehr, und auch Warning, also das Lied von Green Day und von den Colin Murray, sich sehr, dieser Gitarrenriff, sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem Bassriff oder mit der Bassline von Picture Book von Kings.
Ja, das war ja ganz lustig, ne? Der, irgendjemand will einen anderen verklagen und hat aber selber geklaut, in Anführungsstrichen.
Genau. So, also es kam wohl nicht zum Prozess und sowas, aber das ist halt so eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, ja, aber das, dein Song hört sich doch genauso an oder ist doch genauso aufgebaut wie der Song und der Song und der Song. So, also wie gesagt, ein Punkt, um Sachen zu entkräften, ist halt zu beweisen, das, was du mir vorwirfst, haben andere Leute schon vor dir gemacht. Also haben andere Leute schon gemacht mit Songs, die rausgekommen sind, bevor der Song rauskam. Zweiter Punkt ist, man beweist, dass man zwar ein Element drin hat, das ähnlich oder gleich ist wie das andere Element, was halt, weshalb die Klage stattfindet, aber das so weit verfälscht wurde, so weit untergeht in dem ganzen Song, dass du einen neuen Song kreiert hast. Das ist so eine freie Benutzungsregelung, zumindest in Deutschland. Weil, das muss man auch sagen, also erstmal wieder Disclaimer vorab, benutzt uns nicht für eure Doktorarbeit als Quelle oder so. Und es ist ein ganz schwieriges Feld. Also es kann auch sein, dass ihr irgendwie was anderes gehört habt, dass ihr was anderes kennt. Es kann auch sein, dass das, was ich hier erzähle, falsch ist. Alles möglich. Es ist das, ich habe mir ein paar Bachelorarbeiten oder sowas angesehen oder ein paar Masterarbeiten oder so Uni-Arbeiten auf jeden Fall, wo ich ein paar Sachen zusammengekramt habe. Dann haben wir auch, reden wir hier auch vor Sachen zum Teil in Deutschland, sind auch wieder anders als in den USA. Dann gibt es auch noch, das komme ich nachher noch drauf zu sprechen, auf EU-Ebene gibt es auch noch eine andere Regelung bei einzelnen Sachen. Und es ist alles immer so dieser Moment und dieser Ort, auf das sich da bezieht. Und ich glaube, das bezieht sich hier zum Großteil auf Deutschland, wegen dieser freien Benutzung.
Hast du denn auch irgendein Beispiel?
Genau, komme ich nämlich gleich drauf. Ich habe ein Beispiel, das sich durch die ganzen Regelungen hier zieht, die ich hier
denn,
habe.
Denn sonst kann ich nur ganz noch eins,
genau,
noch
also das war,
ein,
genau,
zwei,
okay,
sagen.
Das ist also zu Plagiaten, weil ich habe nachher noch was anderes. Ja.
Weil ich habe noch zwei Lieder, und zwar ist immer die Band Led Zeppelin betroffen.
Mit Stairway to Heaven, meinst du?
Stairway to Heaven einmal und einmal mit ihrem Riesenhit Whole Lotta Love.
Okay.
Whole Lotta Love hat Ähnlichkeit mit einem Willie Dixon-Song. Willie Dixon war in den 50ern ein Komponist und auch Studiomusiker. Haben sich dann die Led Zeppelin-Leute da an einem Song, haben die den Riff bisschen und Textzeilen übernommen.
Mhm.
Das war aber auch dann, der Song ist ja von 1970, das hat sich aber auch dann erst in den 80er Jahren seit irgendwie, ja, passiert. Und die wurden auch in Anführungsstrichen schuldig gesprochen und seitdem, da in den 80er Jahren, steht auch dann Willie Dixon als Komponist dabei.
Ja.
Ne, das jetzt dazu, weil bei Harrison steht immer noch Harrison alleine. Und bei John Lynch.
Genau, da sieht es bei Come Together aus. Steht da.
Immer noch Lennon McCartney.
Auch immer noch Lennon McCartney, ja, okay.
Dann hat Led Zeppelin auch noch mal einen gehabt. Ein etwas Theater mit einem Randy California heißt der. Der ist von der Band Spirit.
Mhm.
Der Komponist und Gitarrist.
Von dem ja viele Leute was,
ja,
übernommen haben.
Ja, wir wollten ja schon mal eine Sendung über Spirit machen, weil,
ja, auch die Geschichte von Randy California
interessant, ja, ist. Weil es ist nämlich so, dass eine Band, die man heutzutage gar nicht mehr kennt, außer die eingefleischten Rockfans,
ja,
die waren auch, die haben in den 60, von 68 bis Anfang der 70er Jahre vier hervorragende LPs gemacht und die waren auch Vorreiter für viele andere Bands.
Ja, das kann man gut sagen, Vorreiter, ja.
Ja.
Also man findet bei vielen Spirit-Songs oder bei einigen Spirit-Songs viele Elemente wieder aus Liedern, die später rausgekommen sind und so.
Ja, aber in diesem Fall...
aber in diesem Fall, das ist eigentlich eine der wenigen Sachen, die wirklich dann vor Gericht gelandet sind.
Ja, und zwar ist das von ihrer ersten LP ein Instrumentalstück, geht glaube ich nur 2 Minuten, das heißt Taurus. Und das war tatsächlich, wenn man sich halt anhört, das Intro von Stairway to Heaven zu hören. Mhm. Und zwar ziemlich genau. Und das hatte dann Randy California dann, was kann ich mal, in den 90er Jahren oder vielleicht auch schon vorher auch zur Sprache gebracht.
Mhm.
Aber irgendwie ist er damit nicht durchgekommen. Das hat sich so lange hingezogen.
Ja, ja, genau. Also das war vor allem, hat sich lange hingezogen.
Denn Led Zeppelin, die haben auch ein ganz anderes Budget gehabt. Und auch andere Richter gehabt und was weiß ich was oder andere, bessere Anwälte. Er konnte sie da nicht durchsetzen, ist aber auch deshalb auch, glaube ich, im Sande verlaufen, das Ganze, weil er schon, sehr tragisch umgekommen ist, der René California.
Ja. Und sehr früh halt auch.
Und sehr jung. Und sehr früh und sehr jung.
Also er hat es gar nicht mitgekriegt, dass das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt zu Ende, Verfahren zu Ende gemacht worden ist, aber auf jeden Fall hat er nicht mitgekriegt, dass es zu Ende gegangen ist. Genau, also auch Led Zeppelin, vor allem Stairway to Heaven, wenn man überlegt, der große Song quasi, ne?
Ja, und jetzt wollte ich nur mal kurz noch sagen, dass es doch viel auch um Geld geht, weil der Song von Led Zeppelin, Whole Lotta Love, ist ja ein Riesenhit gewesen, oder ist immer noch ein Riesenhit. Ja. Es gab eine Band, die hieß Small Faces, die haben von dem Willie Dixon Song genauso viel, in Anführungsstrichen, übernommen. Und da kam auch nichts.
Ja, ja.
Die sind auch damit durchgekommen.
Ich verstehe es ja, dass wenn von dir etwas kopiert wird und du dieses Ansehen dafür nicht bekommst, quasi, dass du das dann irgendwie entwickelt hast. Das kann ich total nachvollziehen. Aber es ist natürlich dann halt auch schon blöd oder auffällig in der Richtung, dass das, klar, je erfolgreicher ein Lied ist, desto mehr wird es gespielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit in Berührung kommst. Das auf jeden Fall. Aber es ist bei vielen Sachen auch schon auffällig, dass man, um welche Geldsumme es dann am Ende geht, die erste Klage und sowas. Na, also ich kann's verstehen, dass man halt schon sagt, okay, warum hat die Person X auf einmal Erfolg mit etwas und wird für etwas gelobt, was ich ja erfunden habe und was ich entwickelt habe, was von mir kommt. Gleichzeitig aber hat es auch immer so einen Beigeschmack, dass, wenn man, wie gesagt, über diese Geldsumme spricht, die dann so eine Anklage ist. Ne, also und vor allem, dass dann halt häufig nicht der Künstler selbst macht. Das ist dann immer die Frage, okay, was würde, weil ich habe vielleicht so zwei Marvin Gaye Sachen, beziehungsweise anderthalb Marvin Gaye Sachen, was würde zum Beispiel Marvin Gaye machen? Würde er wirklich dann sagen, wegen so einer Kleinigkeit, in Anführungszeichen, also wie ich finde Kleinigkeit, ein riesiges Verfahren anstrengen oder so? Ist dann die Frage, also...
Ja, das hat ja George Harrison auch gesagt vor Gericht, wenn es nach... Wir könnten jeden Musiker verklagen, was die von uns geklaut haben.
Ja.
Ne? Und ich wollte nur ganz kurz sagen, den Small Faces Song, der heißt You Need Loving, wenn man jemand mal nachschauen will.
Ja, packen wir in die Playlist rein.
Ja.
Muss mir nachher die Liste geben.
Ja.
Damit ich dran denke.
Ja.
Hast du sonst noch einen Song?
Ja, mach du es mal weiter. Ich habe nachher noch zwei ganz interessante Sachen noch.
Okay. Es gibt ja nicht nur Plagiate, sondern es gibt ja auch sogenanntes Sampling. Papa, kannst du was mit dem Begriff Sampling anfangen?
Ja, das kann ich anfangen. Wenn mehrere Lieder zusammen, ich glaube sogar die Originale werden zusammengeschnitten,
genau, also
zu einem neuen Song.
Genau, also das ist ja nicht mit mehreren Sachen zusammengeschnitten, aber das ist der Punkt. Beim Sampling ist anders als beim Plagiat. Beim Plagiat machst du etwas nach und beim Sampling nimmst du direkt das Original. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, warum ist denn Sampling ist aber immer in Ordnung, wenn das Plagiat, was ja vergleichsmäßig dasselbe ist,
ja, ich weiß
nicht
ja,
in Ordnung ist.
Ich weiß ja noch, es gab mal eine Zeit lang, war es Mode gewesen, Medleys zu machen, die sind auch so Disco-Medleys, und da standen wirklich alle Komponisten drunter.
Ja,
20, 30 Namen
genau,
drunter.
Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir packen den Namen von den Komponisten mit rein, wird aber auch nicht immer gemacht, sondern es gilt da dieselbe Regelung mit dieser freien Benutzung, zumindest in Deutschland halt, dass du dann halt sagst, okay, ich nehme ein paar Sekunden aus dem Song raus, zum Beispiel den Rhythmus, packe den in meinen Song rein und erschaffe dadurch ja was Neues. In dem Moment gibt es kein Urheberrecht mehr quasi für die Sache. Neu ist aber in dem Hintergrund eine Regelung seit August 2021, die von Pastiche spricht. So, jetzt guckst du mich wieder aufmerksam an.
Jetzt gucke ich dich wieder an, ja.
Pastiche ist ganz interessant und ich habe so überlegt, irgendwoher kannte ich den Namen, also kam mir das bekannt vor und es kommt, also klar, aus dem Französischen, bedeutet irgendwie was wie Paste oder Pastete, also so Mix, kommt aber vom Ursprung her aus Italienischen Pasticcio. So, und eine Pasticcio ist schon uralt in dem Zusammenhang, also es gibt sogenannte Opern-Pasticcios. Man muss sich vorstellen, man hat ein man hat eine Oper und sagt, ich tausche die Arie von meiner Oper aus gegen eine Arie von einer anderen Oper. Nehme hier von der Oper dann irgendwas, dann davon und davon und habe dadurch ein neues Werk. Kennt man im Deutschen vielleicht unter dem Begriff einer Flickoper oder einer Fleckenoper. Zum Beispiel gibt es von Vivaldi, der bekannt ist für die vier Jahreszeiten, die Opernpasticcio Tamerlano aus dem Jahr 1735, die halt eine recht bekannte Opernpasticcio in diesem Bereich der Klassik und der, der Klassik ist das ja nicht, aber im Bereich von der, ich sag mal, alten Musik in Anführungszeichen ist. Und auch im Bereich Gemälden und Bildhauer und sowas. Literatur ist eine Pastiche auch recht bekannt. Also dieses typische Schreiben wie oder ein Bild malen wie das Bild und so. Aus dem Zusammenhang, wie ich das dann gelesen hatte, wäre zum Beispiel ein Beispiel Documenta. Da sind ja diese Bilder, diese bekannten Gemälde oder bekannten Porträts, wo dann die Personen ersetzt werden durch Donald Duck-artige Figuren aus Entenhausen. Oder das, was Otto Waalkes macht mit der Kunst, wo er dann die Mona Lisa nimmt und da dann einen Ottifanten auf die Schulter macht. Das ist, so wie ich das verstanden habe, auch eine Pastiche. Ja, also er nimmt ein bekanntes Bild und macht das dann ein bisschen anders oder nimmt das als Vorlage, orientiert sich dran und macht ein bisschen was Eigenes daraus. In dem Moment ist es eine Pastiche, aber das Problem bei diesem Begriff ist halt, dass der sogar noch schwammiger ist als diese freie Benutzung. Also es hat wieder, musst du wieder ein Gericht klären, okay, ist das jetzt eine Pastiche? Ist das, was ist eine Pastiche genau? Eine häufige Definition ist halt, okay, die Künstler müssen sich mit diesem Ursprungswerk irgendwie auseinandergesetzt haben. Aber ab wann spricht man von einer künstlerischen Auseinandersetzung? Muss ich dann in einem Song zum Beispiel sagen, hier Thank You Amadeus und dann kommt irgendwie irgendwas von Amadeus Mozart oder sowas rein oder so. Wobei, blödes Beispiel, da gibt es allgemeine Nutzungsrechte.
Es gibt da auch so Teile, wenn man zum Beispiel jetzt hier, war das nicht letztes Mal bei Kids Rock, der hatte auch was übernommen.
Letztens Kid Rock. Papa, das ist uralt, was du, glaube ich, meinst, dieses All Summer Long da oder so.
Ja, ich meine, den letzten ist mir halt aufgefallen, dass genau, und da kommt halt der Riff von Lynyrd Skynyrd.
Ja, er hat...
Es geht um Alabama vor, aber weil er vorher den Namen ja sagt, ist das wieder geschützt
ja,
oder so.
Nee, ich weiß nicht, wie da die Credits aussehen, aber der hat ja, Werewolf in London so umgemodelt, dass es ein bisschen klingt wie Lynyrd Skynyrd.
Genau.
Ne, Sweet Home Alabama, aber es ist ja eigentlich eher mehr Werewolf in London und sowas, aber und singt dann halt auch Singing Sweet Home Alabama All Summer Long, singt er ja da drin.
Ja.
Aber es ist der Riff von Werewolf in London. Von, ich weiß leider nicht, wie die...
Ja, ist natürlich auch so, da ist eine Akkordreihenfolge, die gibt es ja auch 100.000 Mal, ne? Das ist natürlich...
Ja. Jetzt aber nochmal zu Pastiche, aber jetzt ist die Frage, also mit der Pastiche, das ist eine EU-Richtlinie quasi. Also Frankreich gibt es das schon seit den 40er Jahren drin, die Briten haben das seit 2014 und sowas, auch wenn die jetzt nicht mehr EU sind, aber die hatten es vorher schon drin gehabt. Ja. So, wieder Pause von meinem Teil, jetzt sagst du wieder und dann...
Ja, ich habe jetzt nur noch zwei Sachen und zwar, wo es jetzt zu keinem Prozess gekommen ist.
Mhm.
Und zwar ist das der Song von Deep Purple, Black Knight.
Mhm.
Den müsst ihr auch fast hier im Ohr haben, den Riff. Und der ist von Ricky Nelson Jahre vorher aus dem Song Summertime.
Mhm.
Da gibt es auch eine lustige Geschichte, glaube ich. Da hatte, glaube ich, der Bassist von Deep Purple, den Richie Blackmore, angesprochen. Wir brauchen noch einen schönen Riff. Hast du da was? Und dann spielt er den, glaube ich, vor. Und dann fragt er den Roger Glover, kommt er irgendwie bekannt vor? Und er sagt dann, nee, kenne ich nicht. Und dann sagt dann Richie Blackmore, ja, das ist der Riff von Ricky Nelsons Summertime. Oh, dann sagt dann Roger Glover, oh, da ist ja geklaut, können wir nicht nehmen. Und dann sagt er dann, ja, hast du den Song gekannt? Nee, ja, also, können wir doch nehmen, wenn doch keiner kennt. Das Lustige ist nur, Kurze, also Ricky Nelson war der Song von 1962.
Ja.
Kurz danach, 66, wurde der Riff auch nochmal verwendet von einer Band, die heißt Blue Magoon. Der Song heißt We Ain't Got Nothing Yet. Da war sogar ein Hit gewesen.
Mhm.
Also ist der Riff dann im Endeffekt dreimal verbraten worden.
Ja, ja. Und es kann sein, dass ab dem Moment dann halt auch nicht mehr schützenswert ist.
Ich weiß es nicht.
Ja, also kann eventuell argumentiert werden, falls jemand Viertes das nochmal machen will. Kann dann argumentieren, ja, ist ja damals auch, gab es ja auch keine Anklage, also ist der Riff nicht schützenswert.
Ach so, okay.
Als mögliche Argumentation. In Deutschland.
Und da, was auch noch interessant ist, für den Song We Ain't Got Nothing Yet, der war ja ein Hit gewesen dann Anfang 67.
Mhm.
Und kurz darauf hatte die Gruppe The Spectors, später bekannt unter Status Quo, den Song auch noch aufgenommen.
Aber als Cover, oder nicht?
Als Cover.
Ja, okay.
Wollte nur kurz einschieben, weil wenn eins, der ist aber nichts geworden von Spectors.
Ja,
ja. Ja, das war jetzt mal so.
Weil ich habe hier nämlich dann daraufhin, als ich nämlich geguckt hatte, wie das alles ist, einen Fall gefunden aus Deutschland tatsächlich, der in der Richtung sehr spannend ist, weil er halt durch diese ganzen Regelungen, die sich auch über die Jahre verändern, halt ja, in der Verfahrenshölle feststeckt, wenn man so will. Kraftwerk kennst du, ne?
Kraftwerk kenne ich, ja.
Sagt dir Moses Pelham was?
Der sagt mir jetzt nichts.
Genau, also ist ein deutscher Rapper bzw. Hip-Hopper und Produzent. Und der hatte für Sabrina Sittlur den Song Nur Mir produziert. Also Nur Mir, so heißt der Song. Und hat ein 1-2 Sekunden, also dauert jetzt ein bisschen, kannst dich zurücklehnen. Weil das geht jetzt über einige Jahre. Hat ein bis zwei Sekunden langes Stück von einem Rhythmus genommen, von Metall auf Metall, von Kraftwerk, von 77, und hat das dann geloopt, also quasi Dauerschleife durchgespielt für den ganzen Song. Mal ist er zu hören, dieser Rhythmus, mal nicht. Leider kann ich den nicht in die Playlist packen, weil in der Version gibt es den nicht bei Spotify, wahrscheinlich aus dem Grund wegen dem Verfahren und sowas. Und das ist natürlich dann irgendwann mal Kraftwerk aufgefallen, oder beziehungsweise den Hauptleuten von Kraftwerk, aber ich bezeichne sie jetzt halt nur als Kraftwerk. Und es kam 1999, also der Song Nur Mir ist von 97, also 20 Jahre später, als Metall auf Metall. Und 99 begann der Prozess vor dem Landgericht Hamburg und ging dann durch mehrere Instanzen bis zum Bundesgerichtshof im Jahr 2008. Also das hat dann schon, also bis zum ersten Gerichtstermin ging, war ganz schnell, aber hat dann nachher 9 Jahre gebraucht, dann gab es dann beim Bundesgerichtshof und das hat dann gesagt, ja, weil es ja um Sample geht und sowas, bereits kleinste Sequenzen aus Liedern sind durch das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers geschützt. Also nicht Urheberrecht, sondern Leistungsschutzrecht. So, das heißt also durch die Plattenlabel geschützt in dem Sinne. Und die haben gesagt, ich zitiere jetzt hier gerade aus heise.de, also vom 20. November 2008, nach Ansicht des Senats ist die freie Benutzung von Samples in 2 Fällen von vornherein ausgeschlossen. Wenn es sich bei der erkennbar einem benutzten Tonträger entnommenen, um dem neuen Werk zugrunde gelegten Tonfolge um eine Melodie handelt, darüber hinaus komme eine freie Benutzung nicht in Betracht, wenn der Komponist des neuen Stücks befähigt und befugt ist, die verwendete Tonfolge selbst einzuspielen. Das heißt also, die stören sich nicht daran, dass es ein Sample ist, sondern die stören sich daran, dass er eine Kopie quasi angefertigt hat von einer CD zum Beispiel. Das ist für das Bundesgerichtshof im Jahr 2008 das Problem gewesen. Die haben dann die Sache zum Oberlandesgericht in Hamburg zurückgegeben. Und die mussten dann klären, ob es für Moses Pelham also möglich gewesen wäre, mit den Fähigkeiten, die er hat und mit dem Equipment, das er hat oder zu der Zeit hatte, zu sagen, okay, ich nehme den Rhythmus von dem Kraftwerk-Song und ich mache den nach. Also erstelle quasi ein Plagiat. So, das musste das Oberlandesgericht dann entscheiden, ab 2008. So, und die haben gesagt, ja, Moses Pelham hätte das machen können. So, und deshalb hat Pelham gesagt, ja, Moment mal, und hat Berufung eingelegt und Kraftwerk wäre es fast schon egal gewesen, weil die haben das nämlich unter ihrem eigenen Label rausgebracht. Also die haben sich in ihrer Position gestärkt gesehen oder eine andere Position halt dann bekommen. Wie gesagt, also Moses Pelham hat dann Berufung eingelegt, weil er sagt, dass diese strenge und enge Auslegung vom Urheberrecht ihn seine Kunstfreiheit beschränkt, weil er ja Hip-Hop-Produzent ist und in dieser Musikrichtung ist halt traditionellerweise oder typischerweise wird da mit Samplen gearbeitet. Also es ist eine Kunstform, die sich sehr viel auf Samplen bezieht. Und wenn man halt sagt, er darf nicht samplen, dann schränkt es seine Kunstfreiheit ein. Und jetzt ist die Frage, was wiegt mehr, Urheberrecht oder die Kunstfreiheit in dem Sinne? Und das ging dann wieder zurück zum Bundesgerichtshof, dass er gesagt hatte, ja, das muss dann jemand anders klären. Und haben das dann zum Bundesverfassungsgericht geführt, im Jahr 2015. Das halt tatsächlich 2016 sagte, ja, Pelham hat recht, weil Sampling halt stilprägend ist für den Hip-Hop. Und das ist, der Song ist halt ein Hip-Hop-Song. So, Bundesverfassungsgericht fällt ja keine Urteile, sondern erklärt nur, wie die Sachen ausgelegt werden müssen und gibt es ja wieder zurück. Da haben es am Bundesgerichtshof wieder zurückgegeben. Die haben gesagt, ja, müssen wir nochmal neu prüfen und haben es an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet, die ganze Nummer. Und das hat dann 2019 entschieden, Samplen ist ohne Erlaubnis in Ordnung, wenn der Ausschnitt in geänderter und nicht wiedererkennbarer Form genutzt wird. Das gilt aber nur für den Zeitraum ab dem 22. Dezember 2002, da die EU-Richtlinie zu diesem Thema in Kraft trat. So, und dabei kam auch raus, dass diese deutsche Regelung mit dieser freien Nutzung, worauf ja Samplen in Deutschland so ein bisschen basiert, also du nimmst einen Ausschnitt von etwas und es ist in dem Moment darfst du es frei nutzen, weil du etwas Neues daraus kreierst, eigentlich gar nicht mit diesem EU-Recht vereinbar ist. Und deshalb kam nachher 2021 diese Pastiche-Regelung rein, die das dann halt so mehr EU-Richtlinien basierend ist. Jetzt könnte man meinen, okay, jetzt ist die Sache durch, ist klar, ab 2002 war nicht mehr in Ordnung, aber das Lied ist ja von 1997. So, also ganze Nummer wieder zurück zum Bundesgerichtshof. Die haben gesagt, ja, stimmt, also laut dem Urheberrechtsgesetz von 2002 hätte das als Sample nicht genutzt werden dürfen, beziehungsweise nicht vervielfältigt dürfen daraufhin. Also wie das wieder zum Oberlandesgericht zurückgepackt. Oberlandesgericht hat dann schließlich gesagt, also sowohl zum Zeitpunkt der Erstellung des Samples als auch ab August 2021, wo diese Pastiche-Regelung in Kraft trat, ist es erlaubt, aber diese Zeit zwischen 2002 und 2021 halt nicht. Also wurde erneut Revision eingelegt. Das wurde wieder dem Bundesgerichtshof vorgelegt, um zu gucken, ja, was machen wir denn jetzt damit? Die haben letztes Jahr gesagt, ja, keine Ahnung, muss sich die EU drum kümmern und haben es wieder zum Europäischen Gerichtshof zusammengepackt.
Aber da finde ich doch die Sache, die Purple hat ja nochmal was gehabt. Die Lösung finde ich doch am besten. Die Purple hat den Song Charlie in Time, haben die auch zugegeben, haben sie übernommen von dem Song Bombay Calling von der Band It's a Beautiful Day. Mhm.
Ne? Was haben die gemacht?
Da haben die auch keinen Hehl draus gemacht. Ja, haben wir übernommen. Geben wir offen zu. Was gemacht worden ist, It's a Beautiful Day hatten die Purple-Lied genommen, Ring That Neck und haben daraus ein eigenes Stück gemacht.
Ja, Pelham sagt ja nicht, dass das nicht gesampelt hat. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass also das nicht gesampelt hat.
Ich wollte damit sagen, man kann auch Gerichtsverfahren aus dem Weg gehen, indem man sich so einigt.
Ja, also generell, die meisten Sachen in der Richtung werden es auch irgendwie geeinigt, dass dann gesagt wird, okay, wir schreiben deinen Namen drunter, du kriegst Prozente von dem Song. Ne? Oder hier hast du eine Einmalzahlung und dann ist die Sache gegessen. Also wenn man dann guckt, die meisten Sachen laufen so ab. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die halt vor Gericht landen. Und da unter anderem halt Kraftwerk und Moses Pelham. Und Pelham widerspricht ja gar nicht. Er sagt ja ganz offen, dass er gesampelt hat. Das gehört ja zu seiner Musik. Aber halt, es geht in diesem Fall, also bei ihm tatsächlich um die Auslegung, ab wann, also ist das jetzt ein neuer Song oder ein neues Werk oder nicht? Und ist dann alles so d'accord? Also bei Kraftwerk, also du kannst beim Samplen, brauchst du, wenn du das halt diese freie Nutzung hast oder diese Pastiche, brauchst du nicht die Erlaubnis vom Originalschöpfer. Weder vom Urheber von dem Song, also die Leute, die den geschrieben haben, als auch von den, die das Leistungsrecht daran haben. Also, sagen wir mal, du nimmst Satellite von Lena. Von Lena Meyer-Landrut.
Ja.
So. Und das, dann nimmst du ein Stück raus und samplest das. Du musst weder Lena Meyer-Landrut fragen, weil das ja ihre Version ist, noch die Autoren von dem Song. Nach dieser Pastiche-Regelung. wenn du daraus einen neuen Song kreierst und das auch zum Teil so weit abfälscht, dass man es nicht direkt damit in Verbindung bringt, beziehungsweise, also wie gesagt, sobald du ein neues Werk erschaffst, gilt diese freie Nutzung oder diese Pastiche-Regelung. So, und darum geht es halt dabei. Und Kraftwerk, die haben ja gesagt, die wurden ja nicht gefragt. Das finden wir nicht richtig, dass das so möglich ist. So, und das ist also, im Prinzip kann man sagen, je nachdem, was nachher rauskommt, wird es nachher die Musikszene zumindest in Deutschland ziemlich beeinflussen, diese Hip-Hop-Szene.
Ja, wenn du jetzt so erzählst, dann müsste ja John Lay mit seinem Come Together, hat ja auch aus der Texte halt was Neues gemacht. Hätte eigentlich auch gar nicht.
Genau, und da hätte geklärt werden müssen, okay, es ist natürlich eine komische Floskel, die ja da gesungen worden ist.
Ja.
Ist die so einzigartig und so ungängig, dass es halt tatsächlich um ein Plagiat geht? Das ist ja noch was anderes. Also es gibt, wie gesagt, also ist ja die, muss ja, am Ende muss es ein Gericht entscheiden, was genau Sache ist. Aber das ist halt kompliziert. Und da habe ich noch zwei Beispiele für.
Noch zwei Beispiele, ja.
Genau, also das war jetzt, darauf bin ich, also wie gesagt, auf das mit Moses Pelham und Kraftwerk bin ich gestoßen, als ich nach Plagiaten geguckt hatte. Und das war halt bei vielen von diesen Bachelorarbeiten oder bei diesen oder Projektarbeiten war das halt Thema. War das irgendwo aufgeführt beim Samplen.
Aber kennst du auch ein Beispiel, wo jemand sich angeblich sich selber kopiert hat?
Nee, hast du eins?
Da habe ich eins. Und zwar ist das John Fogerty von Creedence Clearwater Revival. Also, habe ich, glaube ich, erzählt, ne?
Ich weiß nicht, ob das im Podcast erzählt hattest.
Nee, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob ich das mal kurz angerissen habe. Aber auf jeden Fall ist er verklagt worden.
Ich glaube, bei der Coverfolge vielleicht, aber egal.
Mach das weiter. Kann sein. Auf jeden Fall ist er mal verklagt worden, dass er einen eigenen Song nochmal geklaut haben soll.
Von seinen eigenen. Ja.
Ja, er hat sie also selber beklaut.
Ja, hat er wahrscheinlich nicht mal die Rechte oder irgendwie nur Teilrechte an dem Original gehabt. Ja.
Ging eigentlich nur darum, weil er, weil seine erste Plattenfirma, Fantasy Records, die hatten ja die CCA-Lieder rausgebracht.
Mhm.
Und durch diese komischen Knebelverträge, die es damals gewesen sind, hatte er praktisch keine Rechte an den Lieder.
Mhm.
Und jetzt hatte er 1985 ein riesen Comeback gehabt mit einem Song The Old Man Down the Road. Und schon kam die Plattenfirma, beziehungsweise jetzt hier der Boss davon, hat gesagt, ey, stopp, wir wollen Kohle davon haben. Weil der Song ist ja genau dasselbe wie Run to the Jungle von deiner ehemaligen Band.
Ja.
Ne? Finde ich auch ein starkes Stück eigentlich.
Ja, wie ist es ausgegangen?
Ausgegangen ist hat, obwohl er eigentlich der Plattenfirmenboss gute Aussichten hatte, weil er hatte die Rechte an dem Lied. Also hätte der John Fogerty ihn vielleicht fragen müssen, ob er so was Ähnliches machen darf. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt hat er dann John Fogerty doch recht bekommen.
Ja.
Er konnte das halt vor Gericht und er musste auch mit der Gitarre antanzen.
Ja.
Hatte dann auch vorgetragen, die beiden Lieder vorgetragen und dann auch, wie er komponiert. Und ist halt nun mal sein Stil, sein Musikstil. Und er bekam dann recht, dass er sie also jetzt nicht beklaut hat, in Anführungsstrichen.
Ja, ja, okay, also konnte er dann eher nachweisen, dass dann doch ein Unterschied darin ist.
Und mittlerweile müssen sie anscheinend wieder vertragen haben, weil die letzten CDs von ihm sind sogar wieder unter Fantasy erschienen.
Ja.
Aber wollte nur damit sagen, dass man sich auch selber beklauen kann.
Hast du noch einen Fall? Weil zumindest die letzten beiden, die würde ich gerne am Stück machen, dadurch, dass sie zusammenhängen quasi.
Ja, einen großen Fall noch. Da war damals Gary Moore, hatte auch einen Song rausgebracht. Still Got the Blues.
Mhm.
Das ist auch so eine Geschichte, die kann man eigentlich auch nicht nachvollziehen. Der Song war ein Riesenhit geworden und er bekam darauf eine Anklage, eine Klage von einer deutschen Band. Der
die
Song,
Pudis.
Wie bitte?
Die Pudis.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Es war auf jeden Fall so, die Band hatte noch nicht mal einen Plattenvertrag gehabt.
Ah ja, ja.
Woher soll er wissen, dass es das Lied überhaupt gibt?
Ja.
Und hat das Gericht hat das dann so begründet, dass er war in Deutschland, da war eine deutsche Band und er muss halt in Deutschland irgendwo mal das Band gehört haben.
Ja, das war okay.
Verrückte Sache.
Ja, okay, also da mussten sie quasi nachweisen, dass sie das Lied kannten. Also das war halt dann.
Ja, aber also, er hat zwar natürlich gesagt, weil, er kennt das Lied nicht.
Ja.
Ist doch unvorstellbar.
Ja.
Unbekannte Band.
Ja. Ja, okay, klar, mussten dann damit nachweisen, weil sonst, ja, verstehe ich.
Und ja, er hat verloren.
Ja, wir springen ins Jahr 2014 bei meinem Ding. Und es geht um Pharrell Williams und Robin Thicke. Pharrell Williams ist vielleicht bekannt für Happy, diesen den Song von 2015 oder so. Auf jeden Fall bekannter Produzent und Songwriter und sowas und hat ist erst verhältnismäßig spät dazu gekommen, selber irgendwie aktiv hinter dem Mikrofon zu stehen und so. Und er hat zusammen mit Robin Thicke ein Lied geschrieben, das heißt Blurred Lines. Und denen wurde dann vorgeworfen, als das Lied rauskam, dass sie aus Marvin Gaye's Song Got to Give It Up geklaut haben. So, ich habe beide Songs mal parallel gehört und es gibt auch so ein paar Schnipsel, die halt so die Lieder gegeneinander stellen. Und es gibt da nicht, also mir fallen da nicht wirklich große Ähnlichkeiten auf. Sie klingen zwar ähnlich, aber weil sich beide am selben Musikstil orientieren und dadurch so einen ähnlichen Vibe haben, so beides so Soul. Das war es für mich eigentlich schon. Aber Musikexperten haben beide Songs so weit auseinandergenommen, dass man kleinere Tonfolgen und andere Übereinstimmungen gefunden hat. So wie ich das gefunden hatte, insgesamt 8 Stück. Ne, nicht 8 Songs hintereinander, sondern 8 Stellen bei dem Lied Blurred Lines, die halt in so auf, fast schon auf Mikroebene auch bei dem Marvin Gaye Song Got to Give It Up gefunden werden können. Und das hatte der Jury, also es ging bei den USA und es wurde dann von Jurygericht geführt und das hat der Jury gereicht und sie wurden 2015 für schuldig gesprochen und die Strafe waren etwa 7 Millionen Dollar, die sie halt den Erben von Marvin Gaye zahlen mussten. Da Marvin Gaye, ich weiß nicht, in den 80ern, glaube ich, schon mit 45 Jahren oder so gestorben worden ist. Ist von seinem Vater erschossen worden.
Auf jeden Fall nicht alt geworden.
Nee, das auf keinen Fall. Also es waren jetzt die Erben oder diese Nachlassverwaltung. So ausschlaggebend an dem Fall, also weshalb der Fall so ausgegangen ist, wird auch gewesen sein, dass beide in Interviews vorab auch erzählt haben, dass sie halt sich von dem Song haben inspirieren lassen. Got to Give It Up. Ne? Und auch wenn Robin Thicke nachher vor Gericht wohl ausgesagt haben soll, ja, nee, also ich habe eigentlich gar nicht mitgeschrieben und ich war die ganze Zeit high, kann mich sowieso nichts mehr erinnern. Und Pharrell Williams hat halt gesagt, so, ja, aber die haben nicht, das war keine Vorlage oder sowas, ne? Also die haben einen eigenen Song geschrieben, der Marvin Gaye Song hat nichts mit dem Song zu tun, den sie gemacht haben. Und die würden ja sowieso, also Thicke hat auch gesagt, der würde in Interviews auch immer das erzählen, womit er dann die Platten am meisten verkaufen kann. Dann gab es ein Berufungsverfahren nachher 2018, um die Strafe zu senken. Und das wurde dann auf etwa 5 Millionen Dollar dann gesenkt, plus Lizenzanteil für die Erben. Und die Erben hatten in einem Interview nach dem ersten Verfahren gesagt, ja, wenn es nach denen geht, möchten sie in nächster Instanz dafür sorgen, dass der Song Blurred Lines nicht mehr gespielt werden darf. So, jetzt haben sie ihren Namen drunter stehen, jetzt darf er natürlich gespielt werden, ne? Quasi. Also 2019 hatte dann Pharrell Williams in einem Interview mit Rick Rubin, dem bekannten Produzenten, erzählt, wie er an Songs rangeht und dass er zum Beispiel Songs nimmt, die ihn emotional bewegen, dass er diese zurückentwickelt, quasi. Also, wenn ich das also richtig verstehe, sagen wir mal, du hast ein Haus und du baust alles ab, sodass du nur noch den Rohbau da hast. Und dann baust du neu. So, dann hast du was Neues kreiert, aber dieses Grundgefühl ist dasselbe. Und so würde er es auch mit Songs machen und so hätte er es auch mit Got to Give It Up gemacht und den Blurred Lines, was ihm aber nachher zum Verhängnis wurde. Die Erben von Marvin Gaye haben das mitgekriegt und sind dann wieder vor Gericht gezogen und haben gesagt, ja, aber Pharrell Williams hat doch eidesstattlich versichert, oder hat doch unter Eid ausgesagt, dass er nicht bewusst irgendwie mit dem Got to Give It Up gearbeitet hat. So, das Gericht hat aber nachher nach einem Jahr gesagt, ja, die Aussage von Realms ist so schwammig und so kryptisch, da kann man rein interpretieren, was man will. So, also die hatten dann nochmal hinterher hängen. Genau, Marvin Gaye hat aber auch noch, oder beziehungsweise die Musik von Marvin Gaye hat aber auch noch einen anderen Musiker, ist er fast zum Verhängnis geworden, kann man sagen. Sheeran.
Aber wie wir schon vorher sagten, Marvin Gaye selber hat ja nichts.
Nee, genau.
Sondern, was sind die, war das jetzt die Erben gewesen?
Dann, das waren die Erben, genau. Und beim nächsten Song ist aber sind tatsächlich interessanterweise die Erben von Marvin Gaye nicht beteiligt. Es geht um einen Marvin Gaye Song. Aber die Erben von dem Co-Autor von dem Song Let's Get It On, Ed Townsend, die sind dran beteiligt.
Ach so.
Denn 2014 erschien Sheerans einer der größten Hits eigentlich, Thinking Out Loud. War vor allem als Hochzeitslied sehr beliebt oder ist es immer noch. Und die Erben von Ed Townsend, der halt, wie gesagt, zusammen mit Marvin Gaye den Song Let's Get It On geschrieben hat, fanden, dass sich beide Songs sehr ähnlich sind. Und sie fanden, dass es so ähnlich ist, dass sie Kontakt zu Sony aufnahmen, die halt so Vertriebsrechte an dem Song hatten, und haben gesagt, ja, prüf das doch mal. Sony hat erstmal gesagt, so, nee, machen wir nicht. So, und nach mehrmals Nachhaken haben sie wohl zwei Musikexperten herangeholt, die halt deren Aufgabe, den lieben langen Tag ist, zu vergleichen, gibt es den Song schon mal oder ist er irgendwie kopiert worden oder so, haben beide Songs auseinandergenommen und haben gesagt, ja, da gibt's nichts. Ist nichts zu holen in der Richtung. Also nicht, dass sich die Songs nicht ähnlich klingen würden, aber halt, da ist kein nichts Schützenswertes irgendwie bei beiden, das irgendwie verletzt worden ist. Damit waren die Erben von Ed Townsend nicht zufrieden, weil sie sagen, ja, Moment mal, Sony, ihr vertreibt ja auch die Songs von Sheeran. Und waren deshalb mit der Meinung nicht einverstanden, weil sie der festen Überzeugung sind, oder waren, dass Sony deshalb gesagt hat, ja, da ist nichts, weil die ja auch an Thinking Out Loud gerade richtig gut verdienen. Und die würden ja weniger verdienen, wenn die auf einmal quasi intern selber irgendwie was vom Kuchen abgeben müssten und sowas. Und sind deshalb dann vor Gericht gegangen. Und es kam dann zur Anklage und bis es dann aber wirklich dann vor Gericht landete, dauerte es 6 bis 7 Jahre. In der Zwischenzeit hat sich auch noch eine andere Gruppe an Klägern angeschlossen. Und zwar so eine Investorengruppe, sag ich mal, die halt nichts anderes machen, als sich Teilrechte an Songs zu sichern, um damit Geld zu verdienen. Und die Gruppe, die halt auch an diesem Let's Get It On beteiligt war oder Anteile hatte, die hat sich der Klage angeschlossen, beziehungsweise haben auch eine Klage gemacht. Also sie waren halt auch an dem ganzen Prozess beteiligt. Und einer der Hauptargumente der Klage, also beziehungsweise Hauptargumente dafür, dass Sheeran geklaut haben soll, war ein Auftritt in Zürich. In der Folge über Sheeran, das ist die 7. Folge, die wir gemacht haben, so eine Reverse-Folge, da habe ich ja gesagt, dass er mit Loop Pedal und sowas auf der Bühne steht. Bei dem Song ist er hingegangen, hatte das dann geloopt und hatte dann auf die Melodie, die er abgespielt ist, wo er dann auch Thinking Out Loud drüber gesungen hatte, ist er dann einmal zu Let's Get It On gewechselt und dann wieder zurück. Das war halt das Hauptargument der Anklage, so nach dem Motto, da ist doch der Beweis dafür, dass er den Song geklaut hat. Sheeran sagte nachher, ja, es wäre ja dumm von ihm, so, wenn er es bewusst gemacht hätte, vor 20.000 Leuten einen Beweis zu geben. Dass er dann vor 20.000 Leuten steht und dann beweist, dass er einen Song klauen würde. Das macht ja keiner. Und er zeigte dann auch, gibt so einen schönen Ausschnitt, also ich weiß nicht, irgendwann, da waren so 2 Wochen oder so, ging der Prozess und irgendwann nach der Hälfte ging auch durch die Zeitung, Ed Sheeran spielt vor Gericht. Weil hat er seine Gitarre genommen und hat dann die Akkordfolge, die er hat, die Thinking Out Loud hat, hat dann über verschiedene Lieder gelegt. Sowohl Lieder, die aktuell sind, als auch die vor Let's Get It On rausgekommen sind. Um zu beweisen, ja, wir reden hier gerade über die Akkordfolge, die ist eine normale Popmusikfolge, macht jeder Zweite so nach dem Motto, da ist nichts Schützenswertes dran. So, darauf basiert Popmusik.
Die Musik hat nur 8 Noten, ne?
Genau, also du hast nur begrenzt, also bei vielen Sachen hast du nur begrenzt. Ist die Frage, also klar, du kannst natürlich irgendwas was machen, was ein bisschen anders ist. Und hier kommt nämlich der witzigste Teil. Also es gibt einen schönen Artikel vom New Yorker, die halt so ein paar Sachen zusammenfassen, ein paar Sachen erzählen, was abgelaufen ist und sowas. Die Klägerseite, also die Erben von Ed Townsend, die haben natürlich einen Experten dabei. Der hat halt erklärt, die Akkordfolge von Let's Get It On. D, Fis-Moll, G, A ist sehr selten. Also das sind jetzt Akkorde, die ich gerade genannt habe. Ich habe selber keine Ahnung von Harmonielehre, aber Akkorde kenne ich. So, also diese Folge ist sehr selten und die haben einen Song, einen anderen Song gefunden, der irgendwie älter war, der auch so eine Akkordfolge hat. Also ist es für sie ein Zeichen, dass es etwas Schützenswertes ist in gewisser Weise. Und dann saß Sheeran da und hatte dann nachher, als er dann wohl gefragt worden ist, hat er gesagt, ja, wie kann man nur so jemanden einen Experten nennen?
Mhm.
So, und da waren sie erstmal ein bisschen geschockt. Ja, wie, was meinen sie? Ja, er sagt, die Akkordfolge ist D, Fis-Moll, G und A. Ich spiele aber nicht Fis-Moll, sondern ich spiele den Akkord D über Fis. Das ist also ein D-Akkord mit Fis im Bass. Das ist ein ganz anderer Akkord. So, und dann wurde auch gefragt, ja, okay, wie kommen sie darauf, dass die Akkorde so sind? Ja, erstens, ich habe den Song geschrieben. Und zweitens, ich spiele ihn jede Woche, weil ich gerade auf Tour bin. Da muss er wohl, so wie der New Yorker geschrieben hat, auch so sehr laut geworden sein im Gerichtssaal. Und das Hauptargument tatsächlich bei der ganzen Verteidigung war halt, okay, die angeklagten Punkte, die sind nicht schützenswert. Also es ist eine normale Akkordfolge, die Sheeran spielt. Es sind normale Rhythmen, also nichts Besonderes. Und tatsächlich ist Sheeran nachher freigesprochen worden von einer Jury. Hört sich blöd an, aber damit hat Sheeran auch die Popmusik gerettet. Weil es ging am Ende nur noch um die Akkordfolge. Und du hast da ja auch, bist da ja sehr begrenzt. Nicht jeder Akkord passt zu dem Akkord. Du hast ja die Sache mit Tonika, Subdominante und keine Ahnung was alles. Wie man auch so zwischendurch lesen konnte, so Musikwissenschaftler oder auch Musikstudenten, die waren halt sehr nervös vor der Urteilssprechung. Du hast dann ja Leute dabei, die lernen sowas wie Komposition und dann ist ja neben der Sache, dass du ja auf achten musst, dass du die Stimmung richtig rüberbringst, hättest du dann auch anfangen müssen zu achten, hat das schon mal jemand so ähnlich gemacht? Und du bist dann in deiner Kunst extrem eingeschränkt. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, nicht schlimm, wenn die Popmusik fallen gelassen wird, aber Popmusik hat dann also quasi eigentlich an sich hat Akkordfolgen gerettet, weil sonst hättest du nur noch deine, keine Ahnung, 40, 50 Lieder und dann mehr gibt's nicht.
Ja, der hat ja auch, glaube ich, auch, hast du mir mal erzählt, oder habe ich sogar auch gesehen, eine bestimmte Akkordreihenfolge gespielt und da zig Lieder drüber.
Genau, also gibt so einen schönen Auftritt beim niederländischen RTL, wo so heißt der Sender auch, RTL in den Niederlanden, wo er dann halt sagt, ja, ich habe hier vier Akkorde, nenn mir einen Song und ich spiele den mit den vier Akkorden. Mit diesen vier Akkorden.
Oder so, ja.
So, es gibt ja auch ein YouTube-Video, Four-Chord-Song, da ist ja auch nichts anderes. Die haben, keine Ahnung, 70 Lieder in 5 Minuten reingeballert, wo sie auch alle mit denselben Akkorden spielen. Oder mit derselben Akkordfolge spielen. Und ich, wie gesagt, ich fand zum einen witzig, dass sie halt die falschen Akkorde als Basis genommen haben, weil ich habe geguckt, Let's Get It On wird mit Fis gespielt, aber mit Fis-Moll gespielt, aber er spielt halt, wie gesagt, D über Fis, also im Prinzip ein anderer Akkord, wenn man so will. Der halt ähnlich klingt, aber dann haben wir schon mal, der ganze Punkt ist ja in dem Moment eigentlich nichtig, weil es ist ja nicht dieselbe Akkordfolge dadurch. Im Prinzip. Also in diesem Fall ist der Anklagepunkt ja schon wieder nichtig gewesen.
Das war schon nicht, Papa erzählt aus der Musik, sondern es war schon mehr eine...
Wir haben schon fast hier so einen Anwaltspodcast gemacht.
Genau, Anwaltspodcast.
Christian Meinecke oder so was holen. Säumecke.
In einer Beziehung, wenn man sich Rock'n'Roll-Lieder anhört, klingt jeder zweite wie der erste. Wenn man jetzt Songs zitiert, zum Beispiel, tue jetzt wie ein Beispiel aus den 60ern, die Band Ten Years After, die hatte live immer einen Rauschmeißer gespielt. Mhm. Also der Song heißt I'm Going Home.
Mhm.
Und der besteht praktisch nur aus Zitaten aus anderen Liedern.
Ja, dann gibt es sowas wie Zitatrecht und sowas gibt es auch. Aber ich weiß nicht,
kann das auch sein, dass man einen Song übernehmen kann, wenn er nicht länger als 20 Sekunden ist oder so?
Nee, es geht nicht um die Zeit. Also das war auch bei dem Thema Samplen und sowas, da ging es nicht um die Zeit. Weil es gibt so einen Mythos, irgendwie alles unter 4 Sekunden ist in Ordnung. Aber beim Samplen geht es nicht um die Zeit und sowas, aber es gibt ab einem gewissen Punkt kann man auch das Zitatrecht anwenden. Aber wie das funktioniert, habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
Ja, weil da steht auch immer noch die Band Ten Years After drunter und nicht...
Andererseits kannst du natürlich in dem Moment auch sagen, okay, du nimmst Fragmente von anderen Sachen, aber es zeigt natürlich wieder was Neues.
Ja, sicher, das ist praktisch ein schönes.
Ja, es gibt ja auch das Lied von, wie heißt es nochmal, Adel Tawil.
Ich kenne zum Beispiel...
Adel Tawil, wo er die verschiedenen Songtitel in einem Song
reinpackt. Genau, da gibt es ja auch von Buckley James Harvest, den Song Titles, sehr zu empfehlen, besteht nur aus Beatles-Titeln.
Genau, ja, stimmt. Ja.
Ein hervorragender Song.
Ja.
Ne, da gibt es ja auch sowas. Und steht auch nicht Lennon McCartney drunter oder.
Nee, genau. In dem Moment, wie gesagt, kreierst du ja was Neues, was Eigenständiges.
Ja, deswegen habe ich immer
noch. Aber das musst du halt im Zweifel, klar, könnten jetzt die Leute hingehen und sagen, ja, du klaust ja von mir, wenn sie sich sicher sind, könnten zur Anklage bringen und dann müsste es ein Gericht damit beschäftigen. Und,
ja, deswegen fand ich, jetzt zum Anfang zurückzukommen, von John Lennon fand ich, also Lennon McCartney mit Come Together fand ich dann ein bisschen sehr weit hergeholt. Song geklaut ist, nur weil die erste Zeile ist und dann hat der bisschen
ja, Rhythmus. Genau, und wie du sagst, also hier, wie George Harrison sagt, dass der dann auch in so ein Loch gefallen ist. Sheeran ging es ähnlich. Der hatte dann zwischendurch auch darüber geredet, dass er dann, wenn er verlieren sollte, sich komplett aus der Musik zurückziehen wird, weil er keinen Sinn mehr dahinter sieht.
Ja, genau.
Weil es eine riesige Einschränkung ist, das, was Moses Pelham ja auch sagt, ist eine riesige Einschränkung der Kunstfreiheit.
Ja.
Im gewissen Sinne und er hat, also das ist jetzt wieder eine private Sache, in der Zwischenzeit ist seine Oma gestorben, während der Prozess lief und da wurde kurzfristig ein Prozesstag auf den Tag von der Beerdigung gelegt. Aber für ihn war es halt auch wichtig, dass er auch bei diesem Prozess dabei ist, um halt auch mehr zu beweisen, dass er unschuldig ist. Für Williams und Sick zum Beispiel, die waren nur da, als sie ausgesagt haben. Das Urteil wurde gesprochen, da waren sie nicht da.
Okay.
Und Sheeran hatte im selben Jahr oder ein Jahr vorher, im selben Jahr, auch wegen einem anderen Song von ihm, der auch so erfolgreich ist wie Thinking Out Loud, hatte er eine Klage gehabt, die er auch gewonnen hatte. Ein paar Jahre vorher gab es auch eine Anklage wegen einem, ich weiß nicht mehr, von wem der Song ist, da auf jeden Fall sein Song Photograph wurde vorgeworfen, dass er auch von einem Song namens Amazing geklaut hätte. Und da haben sie sich außergerichtlich geeinigt, wo er aber auch in Interviews danach sagte, er hat sich ein bisschen dreckig gefühlt. Dass er sich das so einfach gemacht hat. Dass er einfach gesagt hat, so nach dem Motto, ja, hasse, ich keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Was wahrscheinlich der Grund sein wird, weshalb er die darauffolgenden Plagiatsvorwürfe alle vor Gericht gezogen hat. Weil es außergerichtlich einigen ist halt am einfachsten.
Ja, gut. Und wie heißt jetzt unser Urteilsspruch?
Unser Urteilsspruch heißt Urlaub.
Urlaub, ja.
Urlaub. Wir sind jetzt.
Musst du noch was sagen zu der Staffelende.
Genau, das war heute Staffelfinale. Staffelfinale heißt nicht Serienfinale, das heißt, wir hören uns wieder. Wenn alles glatt läuft, Anfang September, also wir sind jetzt 2 Monate nicht da. 2 Monate nicht da heißt aber nicht so, wie manch anderer Podcaster macht, ohne die jetzt kritisieren zu wollen oder es negativ bewerten zu wollen, dass wir trotzdem für euch hörbar sind. In Form von sehr anstrengend vorproduzierten Folgen. Wir haben
aber sehr kurzweilige.
Genau, kurzweilige sind so 15, 20 Minuten lang normalerweise. Vielleicht gibt es noch einen Ausreißer nach oben und unten hin. Aber wir haben 4 Favorite-Vorfolgen für euch gemacht. Das heißt also Lieder zu bestimmten Themen, wo wir sagen, okay, das sind unsere 4 liebsten Lieder zu diesem Thema. Kennt ihr vielleicht noch von Weihnachten? Jetzt fragt ihr euch natürlich, die schlauen Rechner unter euch, wie, ihr seid 2 Monate nicht da, aber bringt 4 Folgen raus. Aber eigentlich bringt ihr alle 3 Wochen eine Folge raus. Dann seid ihr ja 3 Monate nicht da. Haha, die kommen tatsächlich alle 2 Wochen. Das ist unser extra Service an euch.
Oho.
Ne, also ihr habt ein bisschen kürzer von uns, ein bisschen dafür aber ein bisschen häufiger von uns. Und dann sehen wir uns Anfang September zurück. Frisch aus dem Urlaub mit neuen Themen. Falls ihr in der Zwischenzeit denkt, ach, das ist eine schöne Geschichte, die ich gehört habe auf der Party, aber richtig recherchieren will ich nicht, gebe ich das doch den beiden Jungs, den alten und dem jungen Jungen. Schickt uns trotzdem gerne eine Mail an papas-musikgeschichten@gmx.de oder über Social Media wie Instagram und Facebook an @papas.musikgeschichten. Und dann gucken wir uns das an und schauen nach, ob das bei uns reinpasst. Und selbst wenn es nicht reinpasst, komm, wir brauchen neue Ideen für Folgen, also kriegen wir schon irgendwie hin.
Und ich wünsche schönen Urlaub.
Ja, schönen Urlaub.